Zeitpunkt für kein Geld der Welt an einem anderen Platz sein, als hier, wo ich bin. Peter Jackson sagte das bei der Herr der Ringe Dreharbeiten. Er sagte, ich habe da 2 oder 3 Jahre meines Lebens investiert in dieses Projekt. Aber ich sage im Nachhinein, ich wollte zu keiner Sekunde an irgendeinem anderen Ort, irgendwo anders sein, als das zu tun, was ich gerade tue. Und wenn das Leute sagen können, die Jesus nicht kennen, die ganz andere Dinge tun, die ganz andere Paradigmen haben für sich, wie viel mehr sollten wir als Christen, die diesen lebendigen Gott kennen, das sagen können, wenn wir sonntagmorgens diesem Gott begegnen dürfen. Ich weiß, dass ich heute Morgen für kein Geld der Welt an einem anderen Platz sein möchte, als genau hier und jetzt zu stehen und euch das mitzuteilen, wovon ich glaube, dass es Gott auf dem Herzen liegt, dass wir das wissen. Geht es dir auch so? Doch, ein paar. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich habe eine lustige Folie entdeckt vor einer Weile. Ihr glaubt ja sicher auch, dass Medizin was Gutes ist, ne? Ja, glaubt es wirklich. Und habe auch einen Beweis, warum. Fragt der eine den anderen, hilft die Medizin? Und der sagt dann, sehr gut sogar. Und da kommt sie schon vom Einkauf. Ja, das war jetzt ein Scherz. Natürlich kann Medizin auch andere gute Dinge tun, aber mir ist so auf dem Herzen, ein bisschen über die Grundsätze zu reden von Gesundheit. Das machen wir jetzt wieder aus, sonst lenkt das doch noch ab. Gucken wir also auf die Medizin und nicht aufs Wort Gottes. Wir haben das letzte Mal, und wer nicht da sein konnte beim letzten Heilungsgottesdienst, da möchte ich dir ganz arg empfehlen, besorg dir die Kassette. Weil da ging es so fundamental um die Tatsache, dass Gott heilen will, dass das jeder eigentlich wissen muss, um ganz und gar überzeugt davon sein zu können, dass Gott tatsächlich das will, dass er dich wirklich heilen will, und zwar immer, und zwar konstant, und zwar ausnahmslos. Wir wissen, wir kommen aus einer anderen, aus einem Kulturkreis, wo viel davon gesprochen wird, dass Gott nicht so ganz berechenbar ist. Heute heilt er jemanden, morgen holt er jemanden heim durch einen Verkehrsunfall oder durch einen Krebs, einen jungen Familienvater, und die Kinder und Frau sind alleine geblieben. Und morgen segnet er jemanden und übermorgen macht er wieder jemanden arm und pleite. Und das ist so ein Bild, was in unserem Land von Gott ganz, ganz stark besteht. Es ist so wie der Vater, ich habe das schon mal gesagt, zu dem wir kommen, der mit uns schmust und kuschelt und lieb zu uns ist. Und am nächsten Tag gehe ich zu demselben Vater und dann haut er mir rechts und links eine runter und ich weiß nicht warum. Diese Vorstellung ist in unserem Land von Gott. Ein unberechenbarer Gott, und das ist für mich einer der Hauptgründe, warum Deutschland eines der Schlusslichter weltweit ist, was die Christenheit betrifft. Wir reden von weniger als 2% bekennenden Christen. Ich rede jetzt nicht von katholisch, evangelisch oder freikirchlich Zugehörigen einer Organisation, sondern ich rede von denen, die wirklich an Jesus glauben, für die wirklich Jesus real ist, für die die Bibel das Wort Gottes ist, die danach leben, die diese Wertmaßstäbe für sich übernommen haben und eine persönliche Beziehung haben mit Gott. Eine ganz kleine Zahl. In vielen Entwicklungsländern ist diese Zahl ein Vielfaches höher. Tja, vielleicht haben sie nicht so viele intellektuelle Leute, die erklären, warum Gott nicht gut sein kann. Ich glaube, dass das so ist. Nur ist es so, ich habe dieses Buch studiert mehr als einmal und ich finde keinen Beleg dafür, dass diese Vermutungen unserer Generation, unserer Kultur zutreffen. Im ganzen Neuen Testament ist nicht ein einziges Mal die Rede davon, dass Jesus einen Menschen krank macht oder absichtlich krank lässt. Interessant, oder? Nicht eine Ausnahme werdet ihr finden, wo das so steht. Das heißt, Gott will heilen. Und wir lesen das ja, wenn wir zum Beispiel im Jesaja-Buch uns das 53. Kapitel aufschlagen. Es ist hier viel zitiert, viele werden es kennen. Und dennoch, hör mal genau hin. Ich lese die Verse 4 und 5, wo hier Jesus angekündigt wurde. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Nun, wenn du diese Worte im hebräischen Grundtext dir anschaust, kommst du nicht mehr auf die Idee zu sagen, das, was hier von Heilung steht, ist rein selig gemeint oder rein geistlich sogar nur. Sondern du wirst zum Endeffekt kommen, wie alle Leute, die das hier je studiert haben, dass es darum geht, zum einen, dass Sünde vergeben wird und zum anderen, dass körperliche und seelische Heilung garantiert wird. Diese beiden Dinge sagt diese Stelle aus und Jesus selbst zitiert diese Stelle im Neuen Testament, Petrus zitiert sie im Neuen Testament und Paulus geht auf sie ein im Neuen Testament. Also offensichtlich eine interessante und wichtige Stelle für uns als Christen, um zu verstehen, Gott ist tatsächlich immer noch der Arzt. Nun, er ist Arzt von Krankheit und er ist Arzt von Sünde. Das führt uns auch dahin, dass wir uns Gedanken machen müssen, was ist denn der Ursprung von Krankheit? Und es gibt derer zwei. Ein Ursprung der Krankheit ist Sünde. Nun, wenn Sünde ein Ursprung der Krankheit ist, verstehen wir natürlich auch, warum Jesus sich so sehr darum gekümmert hat, dass Sünde gebrochen wird, dass die Macht der Sünde nicht länger bestehen kann. Dass sozusagen das Bollwerk der Krankheit seine Kraft verliert. Was ist Sünde? Sünde ist eine Verfehlung des Ziels, wenn man die griechische Übersetzung genau anschaut. Eine Zielscheibe, wo du drauf zielst und du triffst daneben, nicht mal mehr die Scheibe. Sünde heißt, ich verfehle die Ziele Gottes für mein Leben. Und da gibt es zum einen allgemeine Ziele, die er mit jedem Menschen eigentlich hat, weil er möchte, dass es jedem Menschen gut geht. Und dann gibt es die persönlichen Ziele, die er individuell mit jedem Einzelnen von uns sehr unterschiedlich formuliert und uns auch zeigt und uns da in diese Richtung führen möchte. Wenn ich diese Ziele verpasse, können wir das mit Sünde bezeichnen. Und das ist nicht nur so, dass wenn ich jetzt in Ehebruch lebe und halte mir eine Freundin neben meiner Ehefrau zum Beispiel. Das ist sicher ein ziemlich krasser Fall von Sünde. Aber es ist eben nicht nur das. Es ist auch nicht nur das, wenn du mal jemanden erschossen hast. Hast einen Mord begangen oder zumindest jemanden sehr stark verletzt. Es ist sicher Sünde. Weil du widerstehst hier den Geboten Gottes, die er hat für uns Menschen. Nun, auch der Umgang mit deinem eigenen Körper ist schnell zur Sünde geworden. Ich spreche zum Beispiel von Sünde durch Gewohnheit. Von Süchten aller Art. Alkohol, Nikotin, Pornografie. Könnte man vieles nennen, was da passt. Essen. Wenn ich diese Dinge pflege, habe ich Sünde in meinem Leben und Sünde verhindert Krankheitsheilung. Wenn Sünde in mir lebt, kommt Heilung nicht zur Wirkung. Zumindest nicht in der Dimension, die wir eigentlich brauchen. Das heißt also, eine Ursache von Krankheit ist Sünde. Und ich behaupte, dass es über 90% aller Krankheiten, mit denen wir so uns rumschleppen, haben diese Ursache. Wir entdecken sie nicht immer sofort. Manchmal brauchen wir Jahre, um überhaupt zu erkennen, Mensch, was ist die Ursache? Wie fing das alles an? Was war die negative Saat? Vielleicht liegt sie schon Jahre zurück, die ich ausreißen muss. Es gibt aber auch eine andere Ursache, die mir immer wieder begegnet von Krankheit. Und die trifft jetzt in aller Regel die Menschen, die schon sehr treu mit Gott gehen. Menschen, die sehr aufpassen auf Sünde und sehr überlegen, was sie warum tun, die ihre Motive hinterfragen. Die schauen, sind sie echt mit Gott in Ordnung. Und auf einmal trifft so jemanden wie ein Schlag. Es ist nicht immer Krebs, was dann kommt. Manchmal sind es einfach nur Krankheitssymptome, die nicht zuordnenbar sind. Wo die Ärzte selbst nicht recht wissen, keine Ahnung, wo es herkommt. Eigentlich sind sie gesund, aber die Schmerzen können wir nicht erklären. Und ich weiß mittlerweile, nach fast 15 Jahren Pastorat, dass diese Dinge dämonischen Ursprungs sind. Dass tatsächlich der Satan, der genauso real wie auch Gott selbst ist, nur lang nicht so kraftvoll, dass er mit einer Art Bluff versucht, uns Christen zu beschäftigen. Nun, wenn das geschieht, habe ich ja immer zwei Reaktionsmöglichkeiten. Erstens, ich gebe dem nach. Oh, mir geht's so schlecht. Oh Mann, Ich mache mir so Sorgen. Was wird passieren, wenn ich jetzt sterbe? Ich muss die Tabletten nehmen und die auch noch und die auch noch. Und am besten noch die, damit die Nebenwirkungen der anderen irgendwie erträglich werden. Und so weiter und so fort. Also das ist nichts gegen Tabletten. Tabletten sind durchaus manchmal einfach dran. Aber dann beschäftige ich mich dann nur noch mit dieser Krankheit, mit mir selbst. Drehe mich um mich rum und bin eigentlich für alle Belange Gottes relativ harmlos, relativ unwichtig geworden. Ich kann nichts mehr wirklich tun, weil ich ja mit mir beschäftigt bin. Die andere Reaktion ist die, vielleicht die Tabletten trotzdem zu nehmen, aber in einer Haltung zu sein und zu sagen, Herr, ich weiß eins, dein Wort ist wahr, das, was ich gerade erlebe, ist Lüge. Es gibt den Unterschied zwischen Tatsache und Wahrheit. Die Symptome, die du vielleicht dann erlebst, sind tatsächlich da, du kannst sie fühlen. Der Krebsknoten, du kannst den vielleicht sehen im Röntgenbild oder im CT-Bild. Aber wahr ist immer noch das, was das Wort selbst über sich sagt. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben und die Auferstehung. Wenn Jesus die Wahrheit ist und seine Worte uns so klar mitteilen, dass für uns Heilung von Gott vorgesehen ist, ja nicht nur Heilung, sondern die Steigerung von Heilung ist Gesundheit. Gott möchte, dass wir ein Leben in göttlicher Gesundheit leben. So dass wir nicht permanent wieder neue Heilung, Heilung, Heilung holen müssen, sondern dass wir einfach lernen, in göttliche Gesundheit zu wandeln, dass wir sein Wort auf unseren Lippen tragen und sobald uns etwas begegnet, nehmen wir mal den Psalm 103 zum Beispiel, der ist wunderbar geeignet, sehr spontan mit Dingen umzugehen, die uns entgegenkommen. Hier steht im dritten Vers vom Psalm 103, der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst. David hat es geschrieben. Ich meine, David war ja, bevor er König wurde, Hirte. Er war auch jemand, der ziemlich daneben gehauen hat. Hat Ehebruch begangen, hat jemanden ermorden lassen, aber er ist umgekehrt. Das ist ja das Geheimnis des Evangeliums. Egal wie unsere Vergangenheit aussieht, wenn wir zu Gott kommen, nimmt einen großen Schwamm und macht die Tafel ganz leer und sagt, und jetzt fangen wir neu an. Und es ist egal, ob du 20 bist, ob du 50 bist oder ob du 80 bist. Gott hat da nie aufgehört, das zu tun. Er ist der, der die zweite Chance gibt, der einen Neuanfang gibt. Und dann steht hier tatsächlich, er vergibt alle deine Sünden. Nicht nur die meisten, nicht nur die, naja, die harmlosen, sondern er vergibt alles, wo du jemals daneben lagst. Warum? Gott ist heilig und Gott kann nicht Gemeinschaft haben mit Sünde. Sünde verbrennt in seiner Gegenwart. Wir würden es nicht aushalten, in seiner Gegenwart zu stehen, wenn wir mit unserer Sünde bedeckt wären. Wir würden wahrscheinlich tot umfallen. Nein, er sagt, ich muss die Sünde wegnehmen. Und dann schenkt Jesus uns seine Gerechtigkeit und wir können vor Gott, dem Vater, stehen. Wir können ihn wirklich bitten, wir können von ihm empfangen, wir können Gemeinschaft lernen, mit Gott zu haben. Es ist eines der schönsten und größten Dinge, die es gibt auf der Welt. Nicht nur zu Gott zu reden, sondern zu erleben, wie Gott zu mir redet. Wie Gott mein kleines, scheinbar unwichtiges Leben so ernst nimmt, dass er mit mir umgeht. Dass er mit mir die kleinsten Kleinigkeiten zusammen machen will. Wie oft erzählen mir Hausfrauen, Mensch, ich bügele mit Gott zusammen. Das ist schön, das ist nicht langweilig. Gott ist bei mir, ich spüre, dass er da ist. Ich rede mit ihm, währenddessen er redet zu mir. Und das ist keine Halluzination oder so Zeugs. Sondern du spürst, da ist was, was du vorher nicht gekannt hast. Sünde und Krankheit sind ein Doppelpack. Das wir scheinbar gepachtet haben, wo wir alle ein Abo haben drauf. Wenn wir nicht zu Gott gehen und dieses Abo abbestellen, und sagen, Herr, das ist nicht mehr, was ich will. Deswegen habe ich das vorhin auch so gebetet für Uschi und für meine Mutter. Das ist nicht mehr, was zu unserem Leben gehört als Christen. Wenn ich mein Leben diesem Gott gegeben habe, dann gehört mir das, was er mir versprochen hat. Warum sagt er, das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden? Das steht für jeden Menschen da, der sich zu Christus bekehrt. Und glaub mir, Bekehrung hat nichts mit einer Kirche zu tun. Auch nicht damit, hier Mitglied zu werden oder in irgendeiner anderen Gemeinde dieser Welt. Bekehrung findet in meinem Herzen statt. Und betrifft ausschließlich mein Leben und Gott selbst. Und wenn das geschieht, wird Sünde weggetan. Und die Beziehung kann intensiviert werden. Sie wächst wie eine gute Liebesbeziehung, wie eine schöne Ehe. hatten ja gerade eine geschlossen vor einer Woche hier. Die fangen an und lernen sich erst mal kennen jetzt. Nächsten 2-3 Jahre sind die härteste in jeder Ehe. Haben sehr, sehr schöne Teile auch drin, aber es geht auch darum, dass ich mich kennenlerne, dass ich auch die Schwächen meines Gegenübers kennenlerne, damit umgehen kann. Und dann wird es mehr und mehr und schöner und schöner. Ich habe das gesagt, ich bin mit Iris jetzt 13 Jahre verheiratet und das ist das schönste Jahr, was wir je hatten und so soll es, glaube ich, sein. Verflixte 7. Jahr, war ein super Jahr für uns. Was? Ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ja? Glauben wir jetzt hier der Welt, was alle anderen erleben, die Jesus nicht haben? Oder sagen wir, Moment mal, meine Bibel sagt, ich soll gesegnet sein in der Ehe. Ich soll richtig guten Sex haben. Ich soll Spaß haben mit meinen Kindern. Neulich rief mich jemand, oder ich rief jemand an und sagte dem mir, ja, ich habe schon größere Kinder. Wir sprachen über Kinder und die Person sagte, ja, kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Sag ich, das stimmt gar nicht. Das ist nicht wahr, was du da sagst. War auch eine Christin. Du lügst mich jetzt hier an, weil weißt du, was stimmt? Kleine Kinder, kleiner Segen. Große Kinder, großer Segen. Das ist wahr, das andere ist Lüge. Und dann sagte sie, boah, das ist toll, sagte sie. Ja, und das ist wahr, das ist wichtig. Wir brauchen diese Erkenntnis darüber, weil unsere Erwartungshaltung bestimmt doch, was wir haben. Erwarte ich das, dann bekomme ich es, hat mal einer gesagt. Wie war das? Pastors Kinder, Müllers Vieh geraten selten oder nie. Da sage ich, du Blödsinn. Auf einer Bibelschule habe ich das gehört, wo ich studiert habe. Und er sagte mal, permanent, jeden Tag hörtest du irgendwo diesen Satz. Sag ich, du, das mag ja für deine Kinder sein, für meine nicht. Meine Kinder geraten. Halleluja, weil ich ein liebender Vater bin und weil ich einen liebenden Vater habe, der mir hilft, das hineinzugeben in meine Kinder, was wichtig ist, was sie brauchen und was sie zu richtig starken Persönlichkeiten werden lässt. Die wissen, wer sie sind und was sie machen. Gell, Hoffmann, das klappt, oder? Amen. Er hat 3 große Töchter und das sehe ich immer, wie was für ein Segen. Das sind so Familien, da möchte ich hingucken, weißt du? Da möchte ich hingucken oder hier bei Grübels, da möchte ich sagen, ja, genau so geht's. So geht's. Kleine Kinder, kleiner Segen, große Kinder, großer Segen. Mehr davon, Herr. Ich habe jetzt hier bei meinem Manuskript etwa die Hälfte gestrichen, weil Gott mir gesagt hat, es wird heute ohnehin alles anders. Manchmal ist es gefährlich, Manuskripte zu lange im Voraus zu schreiben. Ich möchte heute den Schwerpunkt darauf legen, zu hören, wie wir göttliche Heilung empfangen können. Ich werde dazu 4 Arten Vorstellungen, wir werden uns dann eine ein bisschen intensiver anschauen. Eine Art Heilung zu empfangen ist das Gebet des Glaubens. Jakobus 5 zum Beispiel oder auch Jakobus 1, Markus 11. Da geht es immer wieder davon, dass wir überzeugt sein müssen von dem, was Gottes Wort sagt und eben diese Wahrheit über die Tatsachen unseres Lebens zu stellen. Unser Leben ist voll mit Umständen. Vielleicht ist dein Umstand gerade, dass du in der Finanzkrise bist. Und dein Umstand sagt dir, du bist arm, du bist überschuldet, du kommst da die nächsten 20 Jahre ohnehin nicht raus. Das ist das, was die Umstände dir permanent zurufen. Du kannst ihnen glauben und du wirst es auch erleben dann. Kein Problem. Du wirst deswegen nicht verloren gehen oder dein Heil verlieren. Du wirst einfach nur arm sterben. Die Alternative dazu ist aber, dass ich sage, Moment mal, mein Gott hat gesagt, an vielen, vielen Stellen, dass es mir wohlgehen soll. Ich bin gesegnet, sagt das Wort, in jeder Hinsicht, in jedem Maß. In meiner Bibel steht, dass Jesus Christus all meinen Mangel ausfüllen wird nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und das ist auch im Kontext nicht nur mit seelischen und geistlichen Dingen gemeint. Wir wissen von anderen Stellen, wo er davon spricht, dass wir Häuser schenkt oder sonst was, der es vielfach zurückbekommt. Da ist das viel Tatsache drin. Abraham hat es erlebt, dieser Segen steht uns zur Verfügung. Also spreche ich was anderes aus. Sag ich, Herr, du siehst, die Umstände sind denkbar schlecht zur Zeit, aber ich weiß, deine Wahrheit ist denkbar gut. Und die stelle ich jetzt über die Umstände und damit lebe ich jetzt. Und ich weiß, dein Wort ist wahr und es wird sich erfüllen in meinem Leben. Mir wird es wohlgehen, mir wird es an nichts fehlen. Hier sind Menschen, die waren arbeitslos, die hatten in der Arbeitslosigkeit die besten Zeiten ihres Lebens, auch finanziell. Das sind alles Dinge, wo wir echt von erzählen könnten, jetzt, wenn Zeit dafür wäre. Gott dreht das um. Amen. Ich habe neulich mal geguckt und ich kam nur auf einen Arbeitslosen und das auch nur jemand, der in einem gewissen Maßnahme ist, um wieder richtig in den Beruf reinzusteigen in unserer Gemeinde. Und ich habe mich gefreut und ich sage, hey, 4 Millionen Arbeitslose, guck mal, das macht doch wohl einen Unterschied, wenn man diese Dinge lehrt. Die Leute sind nicht arbeitslos und sie haben Arbeit und das sind auf dem Weg, richtig tief reinzukommen. Das ist ein Unterschied. Geh mal draußen, guck dir mal 100 Leute aus und schau mal, wie viele Arbeitslose prozentual dabei sind. Kann man sich ja auch leicht ausrechnen. Mindestens 5%. 4 Millionen und 80 Millionen. Ja. Da ist ein Unterschied da. wenn du die Wahrheiten der Bibel über deine Umstände stellst. Also die Gabe des Gebets des Glaubens ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Dafür brauche ich niemanden, das kann ich ganz alleine tun. Da brauche ich nur das Wort Gottes zu. Das studiere ich, da lese ich drüber nach. Was sagt denn das Wort Gottes über Krankheit und Heilung? Das studiere ich, da gibt es auch Bücher, die da die Stellen schon drin haben. Da kann ich die leichter nachlesen und kann ich sagen, Moment, und das will ich glauben, das ist, was ich sehe. Und dann passiert's. Du liest eine Stelle das 10. Mal und die springt dir mitten ins Herz. Und du weißt, genau, ist doch so klar. Natürlich bin ich geheilt. Und das ist das sogenannte Rhema. Das ist nicht nur ein Logos, das griechische Wort einfach für Wort, sondern es ist ein Offenbarungswort. Es ist ein Wort, das dir genau ins Herz springt, wo du spürst, das ist der Unterschied, den ich brauchte. Ich habe das zwar alles vorher im Kopf schon gewusst, aber jetzt ist es ins Herz gefallen. Jetzt weiß ich, ich bin geheilt. Jetzt beunruhigt mich das nicht mehr, was die Ärzte mir jetzt da gesagt haben. Sondern ich weiß tief in meinem Herzen, die Heilung ist schon geschehen und die Manifestation wird in Kürze kommen. Die Krankheitsmanifestation wird weichen. Die Gaben der Heilung, auch davon spricht die Bibel an einigen Stellen, dass es Gaben gibt von mancherlei Heilung. Wir waren ja vor 2 Jahren auf einer großen Konferenz in Amerika, nur 10.000 Leute ungefähr waren wohl da. Und da war ein Pastor, der hatte so die Morgenveranstaltung waren das. Ne? Und dieser Mann sagte, ich habe eine bestimmte Gabe der Heilung. Ich lege auch nicht jedem Hände auf, weil da gibt es andere, die haben da eher die Gabe. Meine Gabe ist es, taube Ohren wieder zu öffnen. Das kann ich. Da hat der Herr mir eine Salbung gegeben, ich lege den Leuten die Hände auf und die Ohren, die von Geburt an taub sind, die gehen auf und die Leute hören. Ich meine, das kann man ja leicht sagen, hört sich auch toll an. Ne? Aber wir haben dann gesehen, wie das in Aktion funktioniert. Er hat 3-mal gepredigt an 3 verschiedenen Tagen und hat jedes Mal den Aufruf gemacht, hat gesagt, ich möchte Menschen, die entweder fast taub sind oder die an einem Ohr taub sind, hier nach vorne rufen. Und es waren immer so 10, 12 Leute, die da standen pro Tag, die wirklich aus dem Publikum kamen, einfach Leute wie du und ich. Und die standen, erzählten kurz ihre Geschichte, wie die Taubheit kam oder eben wie es ausschaute. Dann deckte er das Ohr zu, was eben hörte, wenn es einseitig taub war. Und auf das andere legte er die Hand locker auf und er sprach dann ein Gebet, nahm die Hand weg und die Leute hörten. Das erste Mal in ihrem Leben auf diesem tauben Ohr. Ganz viele. Und es war einer von diesen über 30 insgesamt, ich habe das gefilmt sogar, ich habe das als Video daheim, einer von diesen über 30 Leuten, der hinterher sagte, ich habe nichts gemerkt. Alle anderen sagten, ich höre, weil er hat dann in das taube Ohr geflüstert, ganz leise. Und die mussten es dann wiederholen, sodass alle mitbekommen haben, dass da wirklich was ist. Das andere Ohr zugehalten, was hört, und das andere, Jesus lebt. Und dann mussten die das laut, ne? Und das war so, hat meinen Glauben sehr gestärkt. Also diese Gaben der Heilung gibt es. Und ich sag dir, du wirst es vielleicht nie rausfinden, bis du nicht mal mit verschiedensten Krankheiten gebetet hast. Und dann merkst du vielleicht, dass du vielleicht gerade für Rückenschmerzen, Rückenprobleme deine Salbung hast. Oder in ganz anderen Bereichen, für Herz oder für Hauterkrankungen. Also Gaben der Heilung legt Gott auf Menschen rauf, einfach auf Christen. Das sind nicht immer Pastoren, das sind manchmal einfach nur Christen, die Jesus lieb haben. Weil wir haben eine königliche Priesterschaft im Neuen Testament. Das ist nicht mehr so wie im Alten Testament, dass da der Oberpriester war und alle anderen waren das einfache Volk. Sondern hier ist es genau anders. Hier sitzen ganz viele Priester. Und ich darf halt jetzt mal vorne ein bisschen was sagen drüber. Okay, das ist der Unterschied. Aber das ist ein Primus inter pares, nichts anderes. Das ist nicht der große Guru oder sowas. Und ich bin einer von euch. Und das ist der Punkt. Lasst uns das nicht vergessen und nicht in die Pastorenkirche abrutschen, wo wir alles von einem erwarten, sondern wir sind die Gemeinde Gottes. Wir sind die königliche Priesterschaft, die Jesus sich berufen hat und wo er gesagt hat, und jeder von euch soll Kranken die Hände auflegen. Nicht, er hat nicht gesagt, die Apostel oder die sonst, sondern jeder, der glaubt. Lies es nach, Matthäus 28, Markus 16. Wunderbare Stelle. Dann gibt es den Dienst der Ältesten. Ja, den gibt es auch. Gott beruft Menschen heraus aus der königlichen Priesterschaft, die eine besondere Leitungsgabe haben und setzt sie ein, um die anderen dahin zu bringen, wo Gott sie haben will, in das Werk des Dienstes hineinzuführen, sie ihre Gaben freizusetzen, sie zu fördern und dorthin zu bringen, wo sie sind. Mit der Gefahr, dass sie rechts oder links dich überholen. Ja? Das ist unüblich in der Wirtschaft. Da versucht man, die Mitarbeiter, die man hat, immer so ein bisschen kleiner zu halten als sich selbst. Stimmt's? Ja? In der Gemeinde machen wir es andersrum. Da haben die Leiter die Aufgabe, andere in die Wege Gottes hineinzuführen. Vielleicht, wenn Leute hier dabei sind, die riesige Gemeinden bauen oder andere, die große Evangelisationen halten und viel mehr Menschen zu Jesus führen, als ich das je tun würde. Preist dem Herrn dafür. Ist doch spannend. Und dann eben viertens, der Heilungsauftrag, der Jüngerschaftsauftrag jedes Gläubigen für Heilung Ich lese es mit euch jetzt, das müsst ihr wissen, sonst glaubt ihr mir das vielleicht nicht und sagt, naja, der hat zwar schön geredet, aber bewiesen hat er gar nichts. Okay, Markus 16. Ich lese den Vers 15 bis 18. Das war der auferstandene Jesus, der spricht. Und er spricht zu ihnen, zu allen, die da standen, und das waren ein paar mehr als 12. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer soll das tun? Der Pastor? Die 12? Alle. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Wer glaubt? Wer glaubt? Hände hoch. Wer glaubt? Ah, okay. Es geht um dich jetzt, okay? Diese Zeichen werden aber denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Luther übersetzt hier Kranke. Und das ist auch die genauere Übersetzung. Schwach oder krank. Körperlich angegriffen, seelig verletzt. Werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Dienst der Ältesten geht hier noch ein bisschen weiter. Das lesen wir in Jakobus 5, aber hier geht es mal um die allgemeine Priesterschaft. Wir alle haben diesen Heilungsauftrag. Überall, wo Jesus hinging, trieb er die Dämonen aus und brachte Krankenheilung. Und heute gebietet er uns eben als seinen Nachfolgern genau das zu tun. Jesus sagte nicht, dass diese Zeichen denen folgen würden, die daran zweifelten, ob so etwas wirklich durch ihre eigenen Hände geschehen würde. Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Und Glauben ohne Werke ist. Er sagte vielmehr, dass sie nur denen folgen würden, die an ihr tatsächliches Eintreffen auch glaubten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Johannes 14, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und der wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun, denn ich gehe zum Vater. Und größere, sagt er. Überleg dir das mal. Das ist dieselbe Aussage. Wer glaubt? Wir haben eben hier unsere Hände gehoben. Wenn du glaubst, sagt Jesus, du sollst die Werke tun, die Jesus selbst auch getan hat. Was für Werke hat er denn getan? Er hat Kranke geheilt, er hat das Evangelium verkündet, er hat Dämonen ausgetrieben. Das waren die Dinge, für die er bekannter war als für irgendwas sonst. Und das sollst du tun. Wann hast du den letzten Dämonen ausgetrieben? Musst ja nicht mit so schwierigem anfangen. Wann hast du das letzte Mal jemandem die Hände aufgelegt, der krank war? Ich glaube, das sollte unser Tagesgeschäft sein. Das sollte so natürlich und so normal sein, wie das wir morgens unser Brot schmieren oder was auch immer ihr morgens zum Frühstück verputzt. Wenn jemand krank ist, in deiner Nähe ist, dann fragst du, darf ich mit dir beten? Punkt. Und das Schöne dabei ist, dann ist es nicht deine Kraft, um die es geht. Ich habe manchmal mit Kranken gebetet, wo es mir dreckiger ging als dem Kranken. Wirklich. Wo ich angegriffen war aus irgendeinem Grund. Und ich habe einfach gesagt, Herr, du hast gesagt, ich soll Hände auflegen und ich soll beten. Und ich glaube, deine Kraft ist da. Und ich habe gebetet und die Leute wurden heil. Es ist nicht abhängig von deinem Wohlbefinden und von deiner Kraft. Es ist abhängig von deinem Glauben und von deiner Bereitschaft zu gehen. Ich könnte jetzt viel über Jesus sagen in diesem Zusammenhang. Ich kürze das jetzt einfach ab und ich möchte auf eine Praxis eingehen, die wir in Markus 5 finden. Und da möchte ich mit euch lesen. Markus 5 ab dem Vers 25. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und all ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in die Volksmenge, in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Dem Wort, was hier mit Kraft übersetzt wird, dem liegt das Wort Dynamis aus dem Griechischen zugrunde. Und es handelt sich hier um dieselbe Stammform, die wir in unserem deutschen Wort Dynamit haben. Oder Dynamo. Es war das ausdrucksstärkste Wort für Sprengkraft in der griechischen Sprache. Da ging eine Kraft von mir aus. Das gleiche griechische Wort wird in Lukas 4,14 für Jesus verwendet, nachdem der Heilige Geist im Jordan auf ihn gekommen war. Eine Kraft kam auf ihn in Form einer Taube. Jesus wurde also sozusagen zu einer wandelnden, hochexplosiven Dynamitstange. Das Bild gefällt mir. Und diese Kraft war die Heilungskraft, durch die Jesus die Kranken heilte. Wir wissen, Jesus selbst hatte seine Gottheit abgelegt, als er auf diesen Planeten kam. Er wirkte nicht in seiner Göttlichkeit, die er hatte. Er hatte sie abgelegt, um ganz Mensch sein zu können, um tatsächlich unsere Sünden auf sich nehmen zu können. Er wirkte hier und er war abhängig hier von der Kraft des Heiligen Geistes, dieser dritten Kraft der Göttlichkeit, dieser dritten Person, die auf ihn kam und in dessen Kraft er all das tat, was geschah. Diese Kraft war die Heilungskraft, durch die Jesus jeden Kranken heilte, den er heilte. Wir lesen das in verschiedenen Schriftstellen. Ich kürze das auch jetzt hier ab. Wir können in Lukas 5,17 und Lukas 6,19 das nachlesen. Jesus spürte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, als die blutflüssige Frau ihn in der Menge angerührt hatte. Das war es, was er mitbekommen hat. Diese Frau riskierte alles. Und das verstehen wir vielleicht nicht ganz aus unserem Kulturkreis hier. Blutfluss galt als unrein. Wenn eine Frau ihre Tage hatte, dann war sie ausgeschlossen vom öffentlichen Leben, durfte auch niemanden anrühren. Natürlich erst recht keinen Rabbi. Und Jesus war ja ein solcher. Sie musste nach dem jüdischen Gesetz als unreine Frau von Familie und Freunden getrennt leben. Das war ihr Schicksal durch diesen Blutfluss. Falls sie in der Öffentlichkeit von einem religiösen Führer gesehen worden wäre, hätte sie sich des Todes durch Steinigung schuldig gemacht. Das alles müssen wir verstehen, um zu wissen, warum diese Frau Angst hatte. Und warum es eine sehr große Glaubenstat war, sich überhaupt in diese Menge hineinzubegeben. Sie hatte in den 12 Jahren davor all ihr Geld für die Behandlung durch viele Ärzte aufgewandt. Und wir lesen hier, dass es nichts gebracht hatte. Jedes Mal nach jeder Operation oder jeder Behandlung wurde ihre Hoffnung noch geringer. Sie wurde jedes Mal enttäuscht und merkte, dass die Krankheit sich nicht veränderte. Sie wurde schlimmer. Sie war längst pleite und zu Tode verzweifelt. Ihr ging es von Tag zu Tag schlechter. Und sie wusste, der sichere Tod war ihr vor Augen. Ich denke, das war einer der ausschlaggebenden Momente. Sie hatte nicht wirklich was zu verlieren auf die Weise. Eines Tages, als sie in ihrer ausweglosen Situation da lag, hörte sie, Jesus war in der Stadt. Von Jesus wurde viel geredet damals, auch ohne Bildzeitung wusste man, dass da ein Rabbi war, der anders war als all die anderen religiösen Führer in dieser Zeit, die aufstanden und versuchten, Mengen um sich zu scharen. Dieser Mann hatte Kraft. Nicht umsonst war Nikodemus nachts bei ihm und hat gefragt, Mensch, das war immerhin einer der Ratsobersten, wir merken, du hast eine Kraft, die hat kein anderer und so weiter. Sie ging dann hin, von hinten heran und hoffte, das Gewand berühren zu können, ohne dass sie jemand dabei bemerkt. Aber Jesus bemerkte es. Jesus spürte, dass von ihm eine Kraft ausging und dass irgendjemand da etwas von ihm mitnahm, dass der Heilige Geist da eine Wirkung freisetzte. Und das geschah durch dieses Rema-Wort. Sie hatte in ihrem Geist eine Gewissheit. Wenn ich, das sagte sie sich auch, wenn ich diesen Jesus nur anrühre, nur kurz irgendwie anrühre, das wusste sie in ihrem Geist, dann werde ich heil. Und das ist genau das Wort, was wir in unserem Herzen brauchen, um göttliche Heilung empfangen zu können. Dieses Bewusstsein, ich muss Jesus nur anrühren. Ich muss mich ihm geistlich nähern und ich muss ihn irgendwie zu fassen bekommen für mich. Und ich werde gesund sein. Diese Frau empfing ihr Rema, als sie Jesus hörte. Und sie setzte sich in Bewegung. Ich stelle mir das so vor, sie hörte ihm zu, der predigte da vielleicht in der Menge. Und sie hörte und sie hörte und sie hörte und ihr Herz öffnete sich und sie spürte, das ist genau, was ich brauche. Das ist alles, was mir fehlt, um heil zu sein. Und dann wagt sie sich, springt in die Menge, geht von hinten ran und greift an der Borste seines Gewandes, hält kurz fest, lässt schnell wieder los und will wieder gehen. Und in diesem Moment fragt Jesus, wer hat mich angerührt? Er ist sicherlich viel umdrängt und berührt worden von anderen Personen. Du kannst Jesus berühren, auch ohne Glauben, und es wird nichts passieren. Vielleicht sind wir heute Morgen im Gottesdienst und viele hören es heute. Einige wird es vielleicht berühren. Die werden sagen, das ist es, was ich brauche jetzt. Ich halte mich jetzt an diesem Jesus fest. Und andere hören halt wieder mal eine Predigt. Gehen raus, wie sie gekommen sind. Die Gefahr ist da. Und ich glaube, dass das in jedem Gottesdienst auch passiert. Es liegt an uns Menschen, was wir mitnehmen. Und wo wir offen sind und wo nicht. Sicher wollte ihre Familie diese Frau aufhalten, als sie erfuhr, dass sie zu Jesus gehen wollte. Kann man das richtig vorstellen? Sich ihren Weg stellen wollen. Sie wussten, das würde ihr Tod bedeuten können. Aber wenn der Glaube so weit kommt, dass wir wissen, wir werden geheilt, dann sind wir nicht wirklich mehr zu stoppen. Dann wissen wir, was getan werden muss und wir werden es tun. Sicher erkannte sie Jairus, der direkt neben Jesus stand. Jairus war der Vorsteher der Synagoge. Also jemand, der das Gesetz genau kannte. Es hätte ihr Todesurteil sein können, alleine wenn der Mann sie nur gesehen hätte. Sie wusste um das volle Risiko, um die Lebensgefahr. Dennoch streckte sie sich aus und sie berührte Jesus. Sie handelte im Glauben. Der Glauben spricht glaubensvolle Worte aus. Sie sagte, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Das war ihre Glaubensaussage. Der Glaube ist für die Gegenwart. Er ist nicht für gestern. Sie wusste, dass sie sofort geheilt werden würde, wenn sie diesen Jesus anrührte. Und durch diese glaubensvolle Berührung, die sie dann tat, des Gewandes Jesu, wurde sie augenblicklich geheilt. Diese Dynamitkraft Gottes, diese Dynamis strömte in ihr Blut hinein und stillte diesen Blutfluss. Und Jesus rief dann aus, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Er hätte auch sagen können, da sind viele um mich herum, die vielleicht genauso krank sind wie du, aber sie achten nicht näher darauf, dass sie mich anrühren im Glauben. Sie gehen an mir vorbei, aber du bist auf mich zugekommen. Du hast dich danach ausgestreckt. Du hast nicht Ruhe gegeben. Du hast alles riskiert, um mich anzurühren. Und deswegen hat dein Glaube dich heil gemacht. Der Glaube setzt das Fließen von Heilungskraft frei. Das, was wir brauchen. Es ist keine esoterische, austauschbare Kraft, von der ich hier rede, sondern es ist eine persönliche Gottesbegegnung, die ich meine. Da ist eine Kraft, die gleichzeitig eine Person ist. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft Gottes, sondern er ist ein Teil der Trinität, ein Teil der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Heiliger Geist ist ebenfalls eine Persönlichkeit, wenn auch eine körperlose, wie wir sie erkennen. Eine geistliche Kraft, die an vielen Orten zur gleichen Zeit sein kann. Was der Vorteil ist, weswegen Jesus gesagt hat zu Pfingsten, es ist gut, dass ich gehe, denn dann kann der Heilige Geist kommen. Ja, warum ist der Heilige Geist besser als Jesus? Weil er überall zur gleichen Zeit sein kann. Jesus war in seinem Körper hier auf Erden gebunden. Er war in Jerusalem, er war nicht gleichzeitig in Germanien damals. Okay, der Heilige Geist ist heute hier, er ist heute in Frankreich, er ist heute in Amerika, er ist heute in Afrika, in jedem Kontinent, zu jeder Zeit, in jedem Menschen, der diesen Heiligen Geist Raum gibt in seinem Herzen, der mit Gott zusammengeht. Wir als Gläubige, ihr Lieben, wir sind voll mit dieser explosionsartigen Sprengkraft Gottes. Wir müssen Jesus gehorchen. Wir müssen, das sagt es selten, dieses Wort müssen, aber wir müssen als Christen Kranken die Hände auflegen, damit diese Kraft in Wirkung kommt. Die Alternative dazu ist die, dass du predigst, dass du in deinem Umfeld verkündigst, wer Jesus ist, sodass Leute dann zu dir kommen und sagen, hey, bet mit mir. Ich habe das jetzt verstanden. Gott heilt immer noch und ich brauche das jetzt. Komm, leg mir doch mal die Hände auf. Ich erinnere mich noch an der AOK-Zeit. Da war mal ein Mitarbeiter, dem war ich zugeordnet und der hatte starke Zahnschmerzen. Und er musste an dem Tag auch in der Dienstzeit zum Zahnarzt und der Zahn sollte gezogen werden. Und ich habe ihm gesagt, du, ich glaube, dass Gott heilt. Darf ich mit dir beten? Ja, es war ihm nicht ganz so recht, aber er hat dann gesagt, okay, dann mach mal. Ja, war ihm was ganz Neues. Ja, und dann habe ich ihm die Hände aufgelegt, er ging zum Zahnarzt und er kam zurück und hatte den Zahn noch. Ich weiß nicht, ob er ganz verstanden hat, was da passiert war, aber ich fand das schon richtig beeindruckend, wie Gott das schon gewirkt hat. Ja, durch mal ein bisschen Glauben, was ich hatte, und nicht mal predigen konnte ich ihm viel. Ich konnte ihm nur sagen, Gott will dich heilen, Gott liebt dich und lass uns doch mal zusammen beten. Madi hat mir gestern was Lustiges erzählt von ihrem Sohn. Er hat Besuch, der kleine Elim, er ist 5. Er hatte Besuch von einem Nachbarskind, das er selbst noch gar nicht gesehen hatte, und der hat sich irgendwie verletzt. Und dann fragte Elim, soll ich mit dir beten? Das Nachbarkind, was meinst du? Ob ich mit dir beten soll? Hat er also gar nicht verstanden. Und dann fragte Elim, erkennst du Jesus? Merkt ihr, da ist schon was an Frucht da. Er sieht die Mama, wie sie mit Leuten umgeht, die krank sind, und er macht es nur normal nach. Es ist für ihn ganz normal, dass man, wenn jemand krank ist, mal einfach ein Gebet anbietet. Ja, ist doch genial. Was brauchen wir mehr? Wir Erwachsene machen uns manchmal so kompliziert. Oh, was wird dann passieren, wenn er es nicht nimmt? Und werde ich dann abgelehnt? Bekomme ich Nachteile im Beruf? Oder denken Leute, ich wäre verrückt? Oh, ich sage dir, wir haben nichts zu verlieren, ihr Lieben. Wir haben keinen Ruf mehr zu verlieren als Christen. Weil die Bibel sagt mir, dass Jesus mein guter Ruf jetzt ist. Okay, also wenn ich mich dann zum Affen mache, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. So schlimm ist es gar nicht mehr, oder? Mit Bernd C. Trümpern hat aber schon bestimmt genug gesprochen. Das ist schon faszinierend. Ich würde aber gerne euch noch ein bisschen sprechen lassen. Ich habe ja noch so ein paar wirklich interessante Dinge hier gesehen. Da ist eine Halsentzündung, die nie ohne Antibiotika wegging. Vielleicht kommst du mal nach vorne. Ich habe halt hier keinen Namen stehen. Ich weiß nicht, wer jetzt da ist. Dann jemand, der von Zigarettensucht geheilt wurde. Würdest du auch bitte kommen? Zigarettensucht? Dann jemand, der... Oh, das ist ja die Kerstin. Kerstin. Ist gerade rausgegangen. Laufe jemand hinterher. Christa, sei so lieb. Das wäre doch schade. Dann wurde jemand von 2 Schlaganfällen geheilt. Einseitige Lähmung war da und du wurdest geheilt. Ja. Jemand, der wieder hören konnte. Sabine, komm her. Jemand, der von Asthma geheilt wurde. Asthma? Mhm. Okay, lass mal es hierbei. Ich mag das, es ist sehr spontan jetzt. Ich halte das Mikrofon jetzt fest, damit wir das in einer gewissen Zeit hinkriegen, und vielleicht werde ich dir eine oder andere Rückfrage stellen. Komm mal her, lass uns das für dich alle sehen können. Was hat Gott bei dir gemacht?
So, ich habe einmal im Jahr so Halsentzündung, kriege ich. Das ist Pharyngitis.
Bekamst du oder kriegst du?
Bekam ich ja. Ich kann nicht so richtig Deutsch. Okay. Und ich nehme immer Antibiotikum. Also ich habe immer genommen Antibiotikum, jedes Jahr. Super. Das ging nicht weg. Ich habe Fieber gehabt, ich habe richtig gelitten. Ich musste Antibiotikum nehmen. Ja. Und dieses Jahr ist wiedergekommen und habe ich gebetet und war weg. Ohne Antibiotikum, ohne gar nichts. Amen.
Ich merkte aber an der Luft, dass ich sehr schlecht Luft kriege und wusste, du musst unbedingt was nehmen, dass du Luft kriegst. Und in Stress und Hektik habe ich es dann vergessen, bin morgens auf die Arbeit, habe gedacht, ups. Weil wenn ich dann eine Treppe hochgehe, dann, ja. Und dann habe ich gesagt, heute Nachmittag, wenn du nach Hause kommst, du musst sofort deine Tablette nehmen, dass du Luft bekommst. Und dann mir das zu Hause dann, und da habe ich erst nicht dran gedacht, habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du erstmal ins Gebet, und wenn ich dann zu Hause bin, dann mir das erstmal in die Ruhe und rein, und plötzlich während der Anbetung merke ich, dass ich tief durchatmen kann, ja, ohne, ja, weil man merkt so eine Blockade dann, es geht halt nicht durch, und ich denke, was war das denn? Ach, alles wunderbar, und ich wusste, und das ist geheilt. Und ich merke jedes Mal, wenn ich spüre, es ist ein Anflug da, oder gehe ich einfach ins Gebet, nehme mir einfach die Ruhe, nehme mir eine Auszeit, und ich brauche keine Tablette mehr, keine Sprays oder irgendetwas. Das ist einfach wirklich, die Gegenwart Gottes uns ist weg, genauso wie mit Rückenschmerzen. Ich bin letztens so nah hier her und ich konnte kaum sitzen vor Rückenschmerzen. Dann wieder, wie wir nach Hause gefahren sind, haben Gottesdienst mein Mann und ich, denke ich, ja, sag ich, weißt du was, ich habe überhaupt keine Rückenschmerzen. Ich konnte heute Morgen kaum sitzen, nichts. Einfach nur, es ist wirklich nur die Gegenwart Gottes, und ich weiß, der hat noch in anderen Dingen so viel Heilung. Ist einfach Gnade. Einfach nur, ja.
So ist es. Danke, Gabriele. Bin ich froh, dass wir dich noch erwischt haben, Kerstin. Lass uns hören, was Gott dir gemacht hat.
Ich bin vor 10 Jahren in eine Depression gefallen, buchstäblich von einem Tag zum nächsten. Bin aufgewacht und ich habe 3 Jahre lang versucht, einfach zu funktionieren trotzdem. Und man kann das auch, wenn man sich sehr bemüht, aber dadurch wird ja in einem drin nichts gut. Ja. Und irgendwann war die Verzweiflung so groß, da bin ich zu Freunden von mir gegangen, der John und die Judith Skinner waren das, und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe, könnt ihr nicht mehr für mich beten, habt ihr das erzählt. Und die haben für mich gebetet und die sind, das war bei denen zu Hause, die sind zum Küchenschrank gegangen und die haben ganz normales Speiseöl für Salat anzumalen, haben die rausgeholt und haben nicht nur für mich gebetet, sondern die haben mich auch gesalbt, also richtig ordentlich gebetet. Und ich bin dann abends nach Hause gegangen und habe gedacht, okay Herr, ich glaube dir, dass du das machst, aber nur um sicher zu gehen, werde ich mir mein Gesicht jetzt nur von der Nase nach unten waschen heute Abend. Ich habe einfach mal das Öl auf der Stirn gelassen. Und das heißt jetzt nicht, dass das Öl irgendwas machen kann. Das ist eine symbolische Sache, ja. Aber ich war sehr verzweifelt. Deshalb habe ich mir mein Gesicht gewaschen, von der Nase abwärts. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht mit einem Lächeln auf dem Gesicht und mit einem Lied im Herzen. Und seitdem, weg war es.
Danke, Jesus. Ich erinnere mich an eine eigene Heilung, die ich empfangen hatte vor 3 oder 4 Jahren auf einem Heilungsgottesdienst, den ich selbst auch gehalten hatte hier in den Räumen. Ich hatte davor über 20 Jahre lang Warzen an den Füßen. Kennt ihr so diese Dornwarzen, die gehen so innen rein und es wurden immer mehr als wenig, es waren über 10 oder 11 Stück. Und nach dem Heilungsgottesdienst spielte ich mit meiner Grace damals, noch ganz klein. Und da guckte ich mehr zufällig auf die Füße und ich dachte, wo sind sie denn alle hin? Es war keine einzige mehr da und es ist bis heute keine einzige mehr gekommen. Also ich sag dir, Heilung, ja, Ehre sei Gott. Heilung passiert nicht nur dadurch, dass hier Hände aufgelegt werden, ja nicht mal nur dadurch, dass du betest. Manchmal ist es einfach so, dass du vor Gott bist, du betest Gott an, du dienst Gott vielleicht auf irgendeine Weise und in der Zeit, ohne dass du es merkst, dient Gott dir. Das ist Gott, oder? Das kann man jetzt. Glaubst du an Gott steht oben in der Blase und unten, ich glaube nur an das, was ich sehe. Der Mann ist blind. Blindenbrille, Blindenbinde. Ich lege das auf, weil ich finde das so tragisch komisch. Komisch, weil es halt ein Blinder ist, der sagt, er glaubt nur das, was er sieht. Und tragisch, weil es so viele Blinde in Deutschland gibt, die nicht mal wissen, dass sie blind sind. Die einfach nur das glauben, was sie sehen. Und wenn ich davon ausgehe, es gibt nur eine Wirklichkeit, nämlich die, die ich anfassen kann, dann werde ich mich natürlich mit der anderen Wirklichkeit, die viel realer noch ist, als die hier, kaum beschäftigen. Fällt mir dieser Witz mit dem Engel wieder ein, der Gott bei der Schöpfung zuschaut. Und guckt ungläubig hin und Gott macht die Erde und macht die Berge, die Täler, das Meer und die Tiere und zum Schluss den Menschen. Und der Engel fragt dann seinen Nachbarengel, du guck mal, was der da macht. Das kann man ja anfassen. Kann das echt sein? In einer geistlichen Welt, wo alles geistlich funktioniert, auf einer ganz anderen Ebene, als wir das hier sehen können. Wir müssen manchmal aufpassen, dass wir nicht unseren Augen alles glauben. Denn die sehen nur einen Teil der Wahrheit. Vielleicht auch nur Tatsachen manchmal und gar nicht die Wahrheit. Weil die Wahrheit wird mit dem Auge des Herzens gesehen. Und dann verliere ich die wesentlichste Blindheit. Gott heilt zwar auch Augen, die einfach physisch blind sind, aber ich glaube, er heilt noch lieber und noch öfters die Augen, die geistlich blind geworden sind und nicht mehr wirklich sehen, was real ist. Könnt ihr bitte ausmachen? Danke. Eine wichtige Stelle für uns als Christen lesen wir im Jakobusbrief für den Bereich Heilung, wurde auch eben kurz angesprochen von Kerstin. Jakobus 5 ist eine Empfehlung dieses Großapostels, der damals ja den ganzen griechischen Bereich und weit darüber hinaus leitete. Er schrieb hier etwas über Heilung durch das Gebet der Ältesten. Und das ist ja das, was wir eben gleich anbieten werden. Wo wir einfach als Gemeinde Älteste, und ihr werdet merken, so alt sind die noch gar nicht. Älteste ist mehr eine Amtsbezeichnung in der Bibel, als dass es wirklich mit realem Alter zu tun hat, obwohl wir schon so ein paar graue Haare haben, gell, die viele überfärben, ja. nein, es war ein Scherz, alle noch voll in der Blüte. Hier steht dann ab Vers 13, leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Wir würden heute sagen, er mache Lobpreis, er singe geistliche Lieder. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünde und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Nun, das ist so ein Grundsatz meines Dienstes, dass ich nicht zu Leuten gehe, die krank sind, wenn sie mich nicht rufen. Das hat nichts mit Stolz oder mit Arroganz zu tun, sondern mit einer Tatsache, die über Glauben spricht. Wenn ich krank bin und zu mir kommt irgendjemand und sagt, ach komm, ich bete mal mit dir, dann ist das zwar eine nette Geste, aber meistens doch total kraftlos, weil ich nicht wirklich Glauben habe dafür. Aber wenn ich mich mit Heilung beschäftige und bin krank und sage, hey, ich habe echt erkannt, ja, ich brauche Gebet, ich brauche Leute, die mit mir zusammenstehen, die ihren Glauben mit meinem zusammenschmeißen und die mir die Hände auflegen und die mir jetzt einfach mit Heilung dienen. Und dann rufe ich an, hier Peter, komm, im Telefon oder kommst mal vorbei, lass uns doch beten, bet mit mir für Heilung. Ich habe das echt geprüft und ich weiß, Gott will heilen und ich will das auch. Ich will das haben. Und das ist eine ganz andere Situation. Da ist Glauben, da ist was vorbereitet. Da kann auch direkt was durchbrechen, als wenn ich da irgendjemandem mein Gebet aufzwänge. Deswegen fragt wohl, gerade wenn ihr jemanden habt, der noch keine Ahnung hat über Heilung und vielleicht nicht mal über Christsein, die Menschen fragt. Aber wenn du einen Christ hast, der mit Krankheiten ein Problem hat, dann versuch ihm das beizubringen, dass er sich damit beschäftigen soll und dass er dir sagen soll, wenn er deine Hilfe möchte. Und dann wird deine Hilfe auch nicht untergehen, wie die Perlen, die vor die Säue geschmissen werden, sondern du wirst etwas bewirken mit deinem Gebet im Leben von diesen Menschen. Wir werden das auch gleich tun. Wir haben auch hier Öl zum Salben für Heilung. Und geht es um das Gebet des Glaubens? Das ist hier im Kontext mit drin. Mein eigener Glaube, den muss ich mitbringen. Erwarte nicht Wunder von dem Menschen, der dir hier vorne die Hand auflegt, sondern erwarte Wunder von Gott allein. Und wenn hier eine Heilung geschieht, und ich glaube, dass Heilungen geschehen werden, dann ehre Gott dafür. Mach nie den Fehler, es dem Menschen zuzuschieben, der mit dir gebetet hat. Er ist nur ein Gefäß, durch den das fließt, was Gott geschenkt hat. Okay? Gott ist der Heiler und der Heilige Geist ist der Wunderwerker. Und wo wir das verlieren, verlieren wir manchmal sogar die Heilung wieder. Ja? Sei aber dankbar für das, was du bekommst und danke Gott dafür. Und selbst wenn du jetzt noch mit Symptomen nach Hause gehen solltest, nach dem Gebet, ist es an dir, festzuhalten an der Wahrheit und nicht an der Tatsache. Ich sage nicht, wirf deine Medikamente weg. Nimm sie weiter. Es kann sein, dass dein Glaube sich aufbauen muss bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dass du das gar nicht erleben würdest, wenn du deine Medikamente wegwirfst. Okay? Wenn aber Gott zu dir sagt und du das ganz klar als Zeugnis hast, Therese hat das mal getan, auch von einer unheilbaren Krankheit geheilt worden, können wir vielleicht ein andermal nochmal hören. Du hast zu dir hat Gott gesagt, ich soll sie nicht nehmen, die Medikamente. Du hast sie nicht genommen, du bist 100% geheilt worden von dieser Sache und die Ärzte konnten es bis heute nicht verstehen. Das kann dran sein, aber es ist nie für alle dran. Gott spricht es dann zu dir sehr deutlich. Wenn du es nicht ganz deutlich hörst, tu es nicht. Nimm deine Medikamente und glaub für Heilung weiter. Gott kann die Ärzte gebrauchen, dass sie dich so lange am Leben halten, bis du die Heilung wirklich empfangen hast. Okay? Es ist eine Hilfe, die hatten frühere Generationen nicht in der Dimension, wie wir sie heute haben. Also nehmen wir es als Vorteil und als Gelegenheit. Heilung wird bezeichnet als Brot der Kinder. In der Bibel. Jesus selbst nennt es so. Brot der Kinder Gottes. Es ist etwas, das Gott manchmal Menschen gibt, die Jesus noch gar nicht kennen. Das haben wir oft erlebt. Dass Menschen hier zum Heilungsgottesdienst gekommen sind, die haben überhaupt nie, waren nie wirklich Christen, waren vielleicht religiös oder in irgendeiner Kirche, aber haben das nie wirklich gelebt. Und die empfingen hier eine 100%ige Heilung und gingen damit nach Hause. Das gibt es. Aber den Anspruch darauf habe ich nur dann, wenn ich Kind Gottes bin. Wenn ich mein Leben diesem Gott gegeben habe und gesagt habe, Herr Jesus, du sollst regieren, ich will wirklich Christ sein. Ich meine, du bist ja auch kein Bayern-Fan, wenn du kein Bayern-Fan bist. Oder? Ich meine, was wärst du für ein kläglicher Bayern-Fan, wenn du doch immer jubelst, wenn Frankfurt die Tore schießt? Ja, so versteht sich ja manch einer als Christ. Ich bin dem Namen nach Christ, aber irgendwie ist es für mich nicht so wichtig, dass ich danach lebe. Das zeigt mir ja, wo ich bin. Wofür gebe ich mein Geld aus? Wo gebe ich meine Zeit aus? Wo gebe ich mein Herzblut hin? Dann merkst du, wie weit du mit Jesus verbunden bist. Spielt das eine Rolle, was er will? Oder spielt es eine Rolle, was du willst? Ich möchte ermutigen heute dazu, Dinge festzumachen mit Gott. Lass uns dafür zusammen aufstehen. Und vielleicht kann jemand ein bisschen Musik machen, Anka.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.